Hallihallo und herzlich willkommen heute zur 106. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode bin ich noch einmal in die Pfalz gefahren, diesmal ins klassische Zentrum der Mittelhart, ins malerische Deidesheim. Besucht habe ich dort Michael Andres vom Weingut Andres. Das Weingut führt Michael zusammen mit seinem Bruder Thomas. Die beiden sind noch keine 30, sie geben aber bereits seit einigen Jahren so enorm viel Gas, dass sie den Status von hoffnungsvollen Talenten längst hinter sich gelassen haben. Nun wollen sie ganz nach oben. Im Podcast spreche ich mit Michael zunächst darüber, wie es dazu kam, dass er sich für den Winzerberuf entschieden hat. Das war nämlich lange kein Selbstläufer. Im Gegenteil, Michael sieht sich selbst heute eher als Spätstarter. Dann reden wir über die Bedeutung der lokalen Community und welche Inspirationen von der jungen Pfälzer Wein- und Winzerszene ausgehen. Ich frage ihn natürlich auch, ob er sich an den umliegenden Traditionsbetrieben, wie zum Beispiel von Winning oder Reichsrat von Buhl, orientiert und welche Rolle Reisen ins benachbarte Ausland spielen. Und schließlich sprechen wir natürlich auch über ein weiteres Thema, das Michael sehr am Herzen liegt, nämlich die nachhaltige, ressourcenschonende Weinproduktion. Nun aber Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Episode, Bühne frei für Michael Andres. Los geht's! So, lieber Michael, einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, Wolfgang.
Jetzt bin ich die ganze Zeit hierher gedüst und es hat überall die ganze Zeit nur geregnet und jetzt gerade hört's auf. Jo. Wie ist die Natur bei euch im Weinberg gerade?
Also es hat bis jetzt alles geblüht. Also wir achten da ja sehr drauf, dass wir Begrünungen haben im Weinberg. Aber man hat jetzt schon die Trockenheit gemerkt. Also es war jetzt, also das Regen, ich habe es gestern mit jemandem drüber gehabt, der freut sich eigentlich gar nicht drüber, dass jetzt regnet, weil es warm wird. Aber ich sage, also ich habe jetzt eine Woche Dauerregen und danach, dass es wieder freundlich wird. Und dann wären wir mit der Natur an sich sehr glücklich. Und ich glaube, das geht jedem Landwirt, ob Winzer oder Bauer, da denken alle gleich. Ja.
Wo sind wir gerade hier?
In Deidesheim, ja.
Und hier in deinem Elternhaus, ne?
Ja, genau, also wir sind hier bei uns im Elternhaus, mittlerweile wohne ich hier drin, mit meinem Bruder, wir haben zwei verschiedene Wohnungen und wir sitzen hier gerade bei uns gemütlich im Wohnzimmer.
Darf ich fragen, wie alt bist du?
Ich bin 28.
Und hast schon eine Weile Verantwortung hier, also Chapeau. Du hast dich für ein Leben als Winzer und Weinmacher entschieden. Weshalb ist das eigentlich aus deiner Sicht so ein besonders attraktiver Beruf? Von was geht da die Faszination aus?
Ja, also man muss sagen, am Anfang, wie ich klein war, unsere Eltern haben uns nie dazu gezwungen. Also mich und mein Bruder überhaupt nicht. Das war immer so klassisch, wenn man auf dem Weingut groß wird, so wie andere Leute hingehen und helfen im Haushalt oder in der Gartenarbeit, sowas bei uns halt, man geht mal mit in den Weinberg Samstag einen halben Tag. Aber das war eher so, was auch nicht schlecht war, so dass man einfach merkt, okay, man ist ein Teil von der Familie und man unterstützt das Ganze, weil wir ein Familienbetrieb sind. Es war aber immer wirklich dann auf gewisse Stationen beschränkt, wo es immer heißt, okay, dann morgen brauchen wir mal die Hilfe und dann gehst du mit. Und da war schon am Anfang klar, du hast überlegt, willst du es nicht? So gerade so mal in der Pubertät, vielleicht hat es dich auch genervt, das ganze Thema, auch so, wenn samstags morgens vielleicht keine Lust gehabt hast, in den Weinberg zu gehen mal, sondern eher ausschlafen. Also man musste nicht jeden Samstag in den Weinberg, aber vielleicht auch mal, da war auch andere Ideen drauf. Und Freunde, die haben daheim rumgechillt und alles und du bist dann arbeiten gegangen. Aber fand ich an sich jetzt, also im Nachhinein betrachtet, war das sehr gut. Und irgendwann hat es sich dann so fasziniert, weil einerseits auch ein gewisser Freundeskreis hat auch Winzer angefangen und dann hast du auch öfters mal probiert und so gerade so mit 16, 17, 18, klar, da wird von der einfachen Dinge angefangen, aber jetzt haben wir diese Unterschiede des Weines und da hast du gemerkt, das ist nicht einfach nur ein Produkt erzeugen, davor warst du halt eher in der Produktion mit tätig, also wo du halt von daheim mitbekommen hast, du hast nur so Produktion erlebt, aber dann hast du, was daraus geschieht, also auch mal wirklich dann verschiedene Güter und sei es gleiche Lagen etc., das hast du so sich rangetastet, da war der Erfahrungshorizont noch überhaupt bei weitem nicht, was heute ist, aber man hat einfach mal gemerkt, das sind Unterschiede und das war dann irgendwie schon spannend, gar nicht so klassisch, jeder denkt immer so, okay, man darf Traktor fahren und das hat dich begeistert zum Winzer werden. Das war bei uns, also bei mir überhaupt nicht der Fall, vielleicht bei meinem Bruder ein bisschen mehr, aber ich war dann doch eher der Spätzünder, wo ich gesagt habe, ich will das eigentlich machen, weil mich interessiert, das Produkt, das zu erzeugen, also die Kunst hinter dran, da was zu machen. Also ich bin künstlerisch komplett schlecht begabt, aber irgendwie, das hat mir Spaß gemacht, sowas zu erschaffen. Also dieses Erschaffen war irgendwie das große Thema.
Okay, und ist dir eigentlich bewusst, dass du vielleicht in einer der spannendsten Zeiten rund um das Thema Wein und Weinmachen lebst, seit vielleicht ja, 100 Jahren?
Ja, also da haben wir irgendwie Glück, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mein Vater hat es ja früh übernehmen müssen, das Weingut mit 18, weil mein Opa früh gestorben ist. Und das war eine schwierigere Zeit. Das war Ende der 80er, Mitte, Ende der 80er. Da war gerade da hier Süßweinskandal. Deutscher Wein war am Boden. Ja. Und da einfach mal, dass er das hinbekommen hat, einen wirklich vernünftigen Lader hinzustellen, ohne dass wir hier groß mit irgendwie Schulden oder so überhäuft worden sind oder der Lader komplett kaputt war, das war ja schon mal positiv. Wir haben das natürlich alles verändern wollen oder auch ja, müssen, aber irgendwie halt, um sich selbst zu verwirklichen, mit Absprache natürlich, ohne Streit. Aber wir wollten da auch sehr konsequent unseren Weg gehen. Und ja, ist eigentlich gerade schön, dass, sag ich mal, die Leute, gerade dieses Thema deutscher Wein so extrem populär gerade eben ist und auch die Leute einfach diese Spannung in dem Produkt sehen. Und das, was mich damals bewegt hat, das Ganze zu machen. So geht es ja viele Leute, die wollen sich nicht unbedingt Winzer lernen, aber die finden es einfach interessant, verschiedene Güter zu schmecken, ohne dass man jetzt sagt, das eine ist das Präferierte, sondern ich will einfach mal das probieren und das wirklich, dann ist ja eigentlich ja, wunderschön, samstagsabends mit Freunden, wenn es wieder geht, ein bisschen da zu sitzen, was zu essen und einfach ja, von drei verschiedenen Weingütern was probieren, ähnliche Weine vielleicht, aber einfach diese Unterschiedlichkeit der, wie tut man eine Lage oder ein Ortswein interpretieren.
Wenn du jetzt mal den Blick schweifen lässt, hier von Deidesheim, mal nur in die deutsche Weinwelt, was sind da für dich aktuell so die spannendsten, prägendsten Entwicklungen? Was ist vielleicht sogar davon zukunftsweisend?
Was ist zukunftsweisend? Eine schwierige Frage, weil manchmal, also nicht jeder Trend ist auch immer das, was dich inspiriert. Also ich würde mal sagen, die Mosel, die steht ja, aber das finde ich wiederum eine gewisse Sympathie, dass sie einfach so klassisch ihre Linie treu geblieben sind und da nicht, klar, da gibt's, es gibt Vereinzelte, die machen was anderes da und das ist auch sehr interessant und wunderbar, aber sag ich mal, so die klassischen Betriebe, wo noch immer noch Kabinetts, Spätlesen, Auslesen, also im Süßbereich, da wirklich machen von großer Name bis zu Geheimtipp, also das finde ich wahnsinnig spannend und das ist was, wo mich auch immer wahnsinnig interessiert. Und dann natürlich nebenbei noch ist es ganz schön, was in Baden im Bereich Spätburgunder und Chardonnay gerade eben abgeht, weil das ist was, wo halt einfach Deutschland, finde ich, wahnsinnig Potenzial auch noch hat, neben dem Riesling. Der Riesling soll als Hauptrebsorte definitiv stehen bleiben, also bei uns, das möchte man nie, dass der Riesling nicht die Leitrebsorte ist, aber gerade in Chardonnay und Spätburgunder sind das sehr, sehr interessant. Und ja, also gerade so, dann, was mir auch immer noch gut gefallen hat, war es Rheinhessen, weil da war, die hatten halt nicht so das Glück wie wir jetzt, also gerade so in dem Bereich, wo nicht so touristisch ist, wie jetzt Deidesheim, die waren früher innovativer, wie es bei uns in der Region war und haben früher schon Dinge angefangen, diese Herkunft stärker zu zelebrieren, wo wir noch hier bei, ja, wo Spätlese trocken noch ein Thema war, haben die schon wirklich gesagt, Gutsortslagenwein und waren da echt weiter und haben da viel gemacht und mittlerweile hat es ja jeder so auch übernommen, was ja auch Sinn macht, weil das die Klassifizierung ist als Burgund oder als Frankreich generell. Und ja, also das ist, ja, das sind so Themen, wo halt immer wieder schaust, wie ein bisschen was abgeht. Aber man muss auch immer wieder gucken, wie so die Mosel, also Regionen, die sich null fortbewegen, aber irgendwie an ihrer Typizität sehr festhalten und das ist auch irgendwie schön.
Also dich begeistert im Grunde beides. Ja. So dieses der Tradition doch treu bleiben, ohne jetzt das mit Scheuklappen zu verwechseln. Und auf der anderen Seite hast du Rheinhessen erwähnt, so dieses quirlige, dynamische. Natürlich kommt natürlich aus einer Zeit auch, wo es denen nicht so gut ging, wo der Ruf nicht so dolle war. Ne? Und dann blieb ja denen gar nichts anderes übrig. Also daran festzuhalten, sozusagen an dieser Art von Tradition, wäre nicht sinnvoll gewesen. Also dann zu gucken, was geht und wie kriegen wir da neue Dynamik in das Gebiet. Message in a Bottle hat da sicherlich viel bewirkt.
Absolut.
Wenn du jetzt mal hier guckst, jetzt auf die Pfalz, was sagst du, was ist hier im Moment das, was dich am meisten hier an dem Leben, an der Szene in der Pfalz begeistert?
Ja, die Pfalz, finde ich, die macht so, wir haben jetzt gerade eben Message in a Bottle in Rheinhessen gehabt, klar, so wie du es gesagt hast, die mussten auch was machen, die waren auch wirklich ein bisschen unter und es war, rheinhessischer Wein war ja eher für billig bekannt und mittlerweile ist er wirklich, also steht nichts gegen andere hinterher und wirklich top Gewächse dort, also habe ja selbst in Rheinhessen Teil meiner Erfahrung gesammelt und absolut positiv. Hier in der Pfalz finde ich eigentlich ganz spannend, was hier jetzt gerade eben an der Mittelhart abgeht. Also eigentlich unser Gebiet, ohne das jetzt selbst ein bisschen hoch zu jubeln, aber ich habe also einen sehr guten Freundeskreis, wo gut vernetzt ist, also Freundes- bis Bekanntenkreis kann man sagen, aber wirklich auch im sehr engen Freundeskreis. Wenn du siehst, was da jetzt gerade eben ist, von der eine bleibt ein Riesling noch sehr treu, bis der andere macht Naturweine von Pinot-Liebhaber. Also ich bin ja sehr, sehr gut befreundet auch mit Weingut Scheuermann, mit Weingut Segginger und der Jonas, also bei Segginger, ist eher mehr ins Naturgehende und das ist aber so, ohne dass es negativ jetzt zu reden, das ist nicht unser Stil, aber es ist so eine Open Box, du probierst das und du sammelst Erfahrungen und du denkst, klar, denkst du, wie mache ich das, wir wollen eher die Riesling in der Klassik noch haben, aber möchten trotzdem uns immer wieder suchen, noch neue Ideen und dann ist zum Beispiel einfach mal hinzugehen, ein bisschen später den Schwefel zu geben, vielleicht niedriger, aber trotzdem darf er da sein, weil wir möchten ja diese Rassigkeit und diese Puristik wollen wir behalten und möchten nicht ins Breitere gehen. Aber das ist sehr spannend dann zu probieren und gleiches auch jetzt beim Gabriel, also bei Scheuermann, wenn du jetzt probierst mit Chardonnays und auch der Pinot, ist auch immer sehr interessant. Aber auch etablierte Betriebe, also auch was jetzt mit Christmann und so weiter, die haben auch die Sophia da sehr, sehr coole Impulse gegeben und das ist auch tipptopp, die macht da auch ihren eigenen Weg und das finde ich auch sehr interessant und spannend. Die Weine davor waren, also ich habe es dir schon mal im Vorgespräch gesagt, ein 8er Edig, das war für mich ein Monument, das war ein sehr prägender Wein für mich und die Lage habe ich dadurch auch noch Liebe gelernt. Ja. Also das war wahnsinnig gut, aber nicht desto trotz, was sie jetzt macht, ist auch absolut interessant und spannend und da kann man immer rüberblicken und klar, man macht sich immer für sich selbst seine Gedanken, möchte man es so ähnlich, man kann es nie 100% kopieren, deshalb wir Winzer sind ja untereinander mittlerweile sehr offen. Weil du kannst es nicht, das ist wie eine Handschrift, das ist nicht kopierbar. Du kannst das nicht fälschen, ein Keller, die Weinberge, das ist alles, du kannst alles gleich machen, trotzdem schmeckt es anders da. Und deshalb, wir reden da ja ganz offen drüber und jeder macht sich seine eigene Gedanken, wie er es machen will, aber das macht irgendwie so das ganz spannend. Und das ist, jetzt hier in Deidesheim junge Güter wie Mehling, wo einfach im Riesling-Bereich auch sich etablieren neben den Großen, aber auch die Großen, die sind auch immer noch. Also ich möchte jetzt nicht hier, dass ich die verbanne, hier in Deidesheim oder auch Bürglin Wolf, absolut ein gestandenes Gut und macht wahnsinnig große Weine, wo du immer wieder probieren kannst und gegeneinander dich vergleichen kannst. Und das macht ja Spaß. Also du spielst hier direkt in einer Champions League mit. Es ist sehr schwer, sich zu etablieren, aber das macht irgendwie so spannend. Weil wenn du jetzt hingehst und bist in einem Gebiet vielleicht der Allerbeste, aber gehst woanders dahin, ist schwieriger. Also lieber, ich mag es direkt immer ein bisschen sagen, Konkurrenz, ein bisschen zu fighten und dann immer dich wieder auszuloten, weil du siehst ja hier direkt, du fährst von Weinberg zu Weinberg ja. In der Top-Lage, ja, siehst ja. Direkt nur Top-Arbeit.
Du hast viele Sparingspartner, wenn man so will, ja. Gerade nebendran. Wir gucken ja hier direkt von hier aus zum von Winning. Und wenn man hier in Deidesheim rumfährt, gibt es viele spannende Betriebe und drumherum sogar in der ehemaligen Ebene. Du hast vorhin ja Niederkirchen erwähnt. Also da passiert eine ganze Menge und ich glaube, in so einem Konzert von Dynamik und Kollegen, da lebt es sich gar nicht schlecht, zumal mit deinem Selbstbewusstsein einfach zu sagen, Mensch, kopieren können wir uns sowieso nicht letztendlich. Jeder hat letztlich seine eigene Handschrift, macht sein eigenes Ding und da ist dieser Wettbewerb in der Tat nur förderlich, weil er ja dem gesamten Gebiet auch in der Ausschau nach außen enorm hilft. Jetzt hast du viele kleinere Entwicklungen oder bedeutendere Entwicklungen angesprochen. Sind das Entwicklungen, die sich quasi hier in der Region sozusagen bereit gemacht haben, von innen gekommen sind oder kommt einiges davon, auch weil man über den Tellerrand ins Ausland guckt? Ja? Spielt Frankreich da noch eine Rolle? Sind teilweise die Entwicklungen, die wir im Moment hier beobachten, dort vielleicht viel früher gewesen? Wie siehst du das?
Also das Thema, klar, Ausland ist immer sehr interessant, aber dann ist es weniger wie früher. Es war ja mal eine Zeit lang die neue Welt, war mal so, das hat man so gemerkt, so wie die Sauvignon Blancs so Anfang der 2000er aufgekommen sind und so Cabernets und so, da war ja, glaube ich, da war das Napa Valley im Bereich Cabernet, ach Gott, jeder fand das geil und die waren da schon weiter, aber das hat sich eigentlich gewandelt. Also da ist dieses übertrieben Fette, das will ja kein, also will ja keiner mehr und das passt ja auch nicht zu Deutschland. Also du kannst einfach, ja, auch ein Bordeaux, aber die sind eher sogar noch eleganter, finde ich, wie im Napa. Wobei da gibt es natürlich auch sehr, sehr gute Güter. Also, aber jetzt roundabout sind die schon eleganter und da hat man sich dann doch mehr daran angelehnt. Aber mittlerweile würde ich auch sagen, dass du hast dich auch ein bisschen dann schon gewandelt. Also das ist so typisch deutsch, man muss mal alles ein bisschen so mitmachen, so, ah ja, hier, und man kann ja auch da noch ein bisschen was machen. Und mittlerweile gehen wir halt hin und sagen, wir fokussieren uns mehr in die Richtung, doch das Klassische, was in Deutschland auch war, schon immer ein Spätburgunder, aber mit dem Blick über den Tellerrand Richtung Frankreich, Burgund, als Messlatte, ohne zu sagen, ich möchte das identisch kopieren, sondern du kannst das gar nicht kopieren. Das ist unmöglich. Das ist wächst woanders da. Das geht nicht. Die sind klimatisch eine andere. Ja, es sind ähnlich wie bei uns, aber es sind schon ein bisschen wärmer. Also, aber es und der Boden, es schmeckt anders da. Aber du kannst dich als das als Leitbild sehen. Aber du kannst es in deinem Stil interpretieren und dann hast du ja irgendwie französisch inspiriert, aber pfälzisch interpretiert. Also da kannst du es ja so ein bisschen ransehe, was aber ist, muss ich immer noch sagen, der Riesling, das ist natürlich da, guckst du auf Deutschland, also da jetzt im Elsass was zu suchen, da gibt es auch sehr gute Weingüter und man probiert sich immer durch, aber das hat mich noch nie so gecatcht, wie was aus Deutschland und auch, sagen wir sich auch mal zu trauen, was gereift ist, also wenn man das sieht, dann gereifte Weine, das ist auch so was wahnsinnig Schönes, also es soll jung natürlich schon stark schmecken, aber wenn du halt einfach nochmal siehst, okay, wenn das nochmal 3, 4 Jahre alt ist, das ist nochmal richtig, richtig eine Benchmark und ja, beim Thema Natur, wenn man da ein bisschen guckt, klar, da ist das Jura definitiv ein Leitbild, wo man sagen kann, die machen das halt schon ewig und das ist einfach interessant.
Osteuropa nicht auch?
Ja, gut, die sind halt wieder so, das sind so, da gibt es immer so Piraten, da kennt man noch ein bisschen wenig. Die haben sich halt nicht so, da gibt es definitiv zwei richtig, richtig starke oder zwei, drei, wo sich da wirklich richtig gut sind. Aber da ist halt vielleicht nicht so halt die Historie ist natürlich gegeben mit Osteuropa, also gerade so in Rumänien und alles, da gibt es ja wirklich so in Amphoren gemachte Wein schon wirklich ewig lang. Aber da ist halt irgendwie so, da hat Frankreich so einen gewissen Namen so und das ist halt auch wieder, da spielst du direkt Champions League, weil wenn du in Frankreich einen Wein machst, bist direkt ganz oben und ja, dann wird halt gleich wieder verglichen und dann ist das so. Und sag ich mal, in Osteuropa, dann, ja, das kriegst du halt weniger so als zur Hand. Also, und da bin ich dann doch zu wenig in der Szene drin, dass ich sage, ich kaufe mir dann was vielleicht über da und da, sondern ich bin dann mehr wirklich dann, wenn ich frankophil dann unterwegs bin, Loire, Burgund und dann kaufe ich dann noch was aus dem Jura und taste das so ein bisschen gegeneinander.
Es gibt ja für viele Dinge auch immer Trends, ne? Trends, weil es die Winzer selbst lieben, Trends, weil die Konsumenten in diese Richtung nachfragen. Du hast das angesprochen, wir hatten da Ende der 90er, Anfang des Jahrtausends so diese fetten Weine, ne? Die von Übersee kamen, die dann auch hier in Europa zum Teil hier und aber auch in anderen europäischen Regionen imitiert wurden. Italien ist auf den Zug gesprungen, Frankreich ist in einigen Regionen, nicht in allen, auch auf diesen Zug aufgesprungen. Das waren dann zum Teil auch lächerliche Kopien, die dabei herausgekommen sind. Aber es ging um dick und fett und sehr viel Power. Das war, ja, da haben wir alle gestaunt, als wir diese Weine zum ersten Mal im Glas hatten. Und du hast es selbst richtig beschrieben, das hat sich mindestens seit 5, 6, 7 Jahren geändert, deutlich geändert, wie ich finde. So, das ist nur die Frage, die man als Beobachter dann natürlich, die einem durch den Kopf geht. Glaubst du auch das, was wir jetzt haben, ja? Ist auf lange Sicht gesehen auch ein Trend, ohne jetzt da Prophet spielen zu wollen. Was denkst du, was meinst du?
Ich denke nicht, also dass es jetzt kein Trend ist, sondern ich denke, dass das Thema so Anfang der 2000er, da hat sich ja Wein so langsam wieder erholt. Also es wurde, also gerade im deutschen Bereich, ja. In Frankreich, klar, du hast gerade angesprochen, da haben auch ein paar mitgespielt, aber gerade so jetzt, wenn es richtig etablierte Weingüter waren, die haben sich ein bisschen mitgespielt, aber die sind trotzdem ihrer Historie treu geblieben und vielleicht leichte Peaks nur gehabt. Aber in Deutschland war das ja schon ein Touch extremer. Aber das war ja gerade die Zeit, wo, finde ich, die sich gerade komplett erholt haben langsam. Deutscher Wein wurde wieder schick. Man konnte das vermarkten, also die Leute waren auch bereit, das zu kaufen. Das war interessant und die haben auch akzeptiert. Und dann wollte man natürlich was bieten. Und dann musste es gleich so, so davor war man immer die dünne, billige, ja, easy drinking Weine und jetzt machen wir hier, da habt ihr richtig was im Glas. So, und das ist natürlich am Anfang erstmal gut angekommen, weil die Leute dann einfach gemerkt haben, das ist ja schon stark und das ist auch aus Deutschland, das ist ja auch interessant. Aber es hemmt halt Trinkfluss und das ist dann immer mehr gekommen, weil die Leute haben dann einfach gesagt, okay, jetzt schmeckt mir wieder deutscher Wein, aber ich kann irgendwie von dem Zeug, gerade mal eine Flasche zu zweit am Abend, da bin ich wirklich komplett Knülle. Das ist ja auch irgendwie nicht cool. Und dann hat sich halt so dahin bewegt, dass man einfach jetzt Weine macht, ohne dass er über, also einfach ein bisschen schlanker, aber die dürfen schon noch Charakter haben, die dürfen Extrakt, Power, viel Mundgefühl, aber jetzt kein übertriebener Alkohol müssen die haben, sondern die dürfen moderate, also einfach was klassisch, so wie es ganz früher mal war, dürfen sie haben. Und ja, deshalb denke ich, dass es kein Trend ist, weil die Leute mittlerweile sowieso mit dem deutschen Wein ein bisschen adaptiert sind. Es wird definitiv noch... ich denke persönlich so, der Riesling wird sich immer halten, aber sagst du, so der Chardonnay hat gerade ein bisschen so glorreiche Zukunft in Deutschland. Die Leute sind sehr interessiert, so abseits des Rieslings, im weißen Bereich, ist eine spannende Rebsorte, zeigt verschiedenes Terroir auch. Da wird es vielleicht immer mal wieder, aber ich hoffe auch nicht, dass da immer wieder eine neue Sorte gefordert wird, weil es auch irgendwie langweilig ist, weil das ist ja auch, dann gehst du wieder hin und pflanzt irgendwas, wo auf der irgendein anderer Teil der Welt etabliert ist, nur das, was Neues da ist, das soll auch nicht sein. Aber das halt einfach, denke ich, die Leute jetzt mittlerweile, deutscher Wein ist adaptiert, man möchte was Trinkiges haben, man möchte trotzdem Power haben und sag mal, da ist das definitiv. Und ich denke, mit Chardonnay und auch Spätburgunder haben wir noch zwei Dinge, die sich wahnsinnig etablieren können in Deutschland und da ist genügend Impuls da und ich denke jetzt nicht, dass das jetzt in den nächsten 3-4 Jahren schon wieder irgendwas ganz Neues ist, dass wieder alles fett wird oder noch dünner und es soll so schön mit Druck, nicht zu fett, aber auch nicht zu dünn. Man soll schon noch ein Glas voll Wein im Mund haben.
Also wenn man das mal sieht von den dünnen Weinen oder den süßen Weinen in den 70er, 80ern, dann die tendenziell fetteren, dichteren Varianten da um die Jahrtausendwende hin. Da könnte man ja sagen, das, was wir heute haben, das ist in der Tat dann doch eine, es liest sich insgesamt, es reiht sich ein wie eine stetige Weiterentwicklung. Ne? Weiterentwicklung, was die Produktion anbelangt, auch, aber auch was die stilistische Performance des Endproduktes anbelangt. Ich würde es als eine Weiterentwicklung sehen und insofern auch nicht wie du, genau wie du, nicht als eine weitere Phase, die irgendwann dann zu Ende geht, sondern es kann Weiterentwicklungen geben, aber da wieder zurückzufallen hinter diese aktuelle Entwicklung scheint mir im Moment auch schwer denkbar zu sein. Und was man noch auch sieht, wenn man zurückguckt, es hat immer Phasen gegeben, jetzt mal als Winzer, aus der Winzerperspektive, da fanden Innovationen mehr im Weinberg statt. Da hat man sich mehr um die Weinberge gekümmert, die Art, wie man sie pflegt und so weiter und so fort, wie man Rebschnitt macht und wie man mit dem Blattmanagement umgeht und so weiter. Und es hat Phasen gegeben, die standen mehr im Zeichen von kellertechnischen Innovationen. Wie siehst du das aktuell?
Ich würde sagen, wir sind an sich sehr fortgeschritten in allem. Also das kam ja eher so mit dem technischen Fortschritt, sei es Keller gewesen, da wurde irgendwas, ja, da wurde ein neues System rausgebracht, wie man zum Beispiel einen Wein filtrieren kann. Einfach, das soll eine Erleichterung sein. Aber ich finde, dass es das ist ausgereizt. Also das kommt ja alles immer aus der Getränkeindustrie und ich bin da gar nicht so ein Fan dahin, dass man so viel Übertriebe filtriert und das Ganze, sondern an sich der Wein doch mehr natürlich lasse. Und das ist ja auch ein Trend von einem Konsumenten, die wollen ja auch das Produkt so naturnah wie möglich. Und es muss jetzt nicht unfiltriert sein, es darf definitiv, die Hefen dürfen entfernt werden, das ist ja nichts anderes wie so ein Kaffeefilter in dem Moment, ja. Und das läuft dann, sag ich mal, einfach dann durch und das ist ja ganz smoothie, aber theoretisch ist es ja heutzutage möglich, einen Wein in seine Bestandteile zu zerlegen, also die Aromengruppen durch so Filter zu hauen und danach wieder zusammenzuführen und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, das möchte ja auch die Verbraucher nicht und das könnte ich, also dann bin ich kein Winzer mehr, da bin ich ein Getränketechnologe und das wird mir auch keinen Spaß machen, das können sie gerne bei Coca-Cola machen, aber nicht bei uns und deshalb denke ich, dass das so in der Kette Technik da ist eher, sag ich mal, weniger mehr. Da ist man gerade so ein bisschen so drauf, okay, zu wenig ist auch nichts. Kontrolle ist definitiv ein ganz, ganz wichtiges Thema. Immer wieder probieren, die Fässer kontrollieren und alles. Also da darf man auch bei der Kontrolle auf die modernsten Techniken zurückgreifen. Also man kann einen Wein gerne in, wir haben so ein Weinlabor, das ist was ganz Klassisches, wo man einfach einen Wein untersuchen kann. Und da dürfen die schon so einen Wein schon mal jetzt sagen, okay, das ist gerade eben alles, das macht er. Die Kontrolle ist gut, aber der Eingriff soll eher human sein. Und im Weinberg würde ich sagen, da ist so, da sind wir ja auch schon technisch so weit fortgeschritten, dass an sich, du kannst noch mehr mit der Maschine machen. Man geht ja eher gerade einen Schritt zurück, dass man eher wieder mehr mit der Hand dann gewisse Arbeiten macht, weil einfach das besser ist. Ich denke einfach die Kombination aus punktuell perfekter Handarbeit und so Arbeiten, die dir qualitätstechnisch nichts bringen, sei es den Laubschnitt, also einfach die Reben zum gewissen Zeitpunkt, irgendwann sind die ja so hoch gewachsen, früher hat man es dann mit der Heckenschere gemacht, drüber gelaufen und heutzutage kann man das einfach mit einer Maschine betätigen. Das sind ja Dinge, die tun dem Rebstock nicht weh, die tun an sich keinem weh. Man soll gucken, natürlich muss mit dem Traktor nicht so oft durch die Weinberge fahren werden, punkto Bodendruck und alles, aber wenn man das aufs Nötigste reduziert und hat auch ein gutes Management drin, dann ist es ja an sich auch eine Erleichterung und kann man sich wiederum mehr auf die qualitätsfördernde Maßnahmen setzen, wo man dann das bisschen, sagen wir mal, das Individuelle wiederum gestalten kann und da einen schönen Mix in dem Ganzen. Und ich glaube, das ist eigentlich sich so die Zukunft. Was bei uns das Schwierigste ist, wo wir gerade eben mit umgehen müssen, ist eher die Trockenheit. Also sprich, dieses übertriebene, jedes Jahr trocken, trocken, trocken. Wie kriegt man das, die Kombination aus einer schönen Artenvielfalt im Weinberg? Wir möchten alle begrünte Weinberge, wir möchten blühende Pflanzen in den Weinbergen, aber die brauchen ja Wasser. So, und die Reben brauchen auch Wasser. Und in südlichen Ländern wird alles komplett, da wird der Boden wie ein Acker bewirtschaftet, offen gehalten und dass die Rebe noch genügend Wasser haben, also keine Konkurrenz. Und das ist ethisch schwierig. Also das Ganze zu sehen und wie geht man damit um? Also sei es, dass man ein ganzes Jahr, sprich 9 Monate schön große Begrünungen hat, klar im Winter friert das ab, aber im Frühjahr und im Spätjahr wirklich blühend ohne Ende, dann wenn an sich die Rebe nichts braucht und im Sommer diese 3 Monate Wachstumsphase, dass man dann komplett aufbricht. Das sind gerade eben Themen, weil ich finde Bewässerung einfach schrecklich, weil wir gehen hin und holen aus, wenn wir Brunnenwasser nehmen, von Generationen, wo nach uns davon profitieren und wir machen ein Genussmittel und es kann ja nicht sein, dass wir hingehen und sagen, ich ziehe ja Grundwasser raus, vielleicht auch, dass die Begrünung perfekt dasteht, dank dir, dass die Natur nicht später, also ist es nicht viel schlimmer, in so ein intensiver Eingriff, wie jetzt zu sagen, okay, ich habe hier an diesem Standort, da muss ich meine Begrünung ein bisschen wegmachen, aber ich kann es mir überlegen, dass ich irgendwo anders der große Grünstreifen einsehe, also dass ich die Verlagerung ein bisschen mache und dadurch auch die Monokultur breche. Also da kann man schon viel machen und ich denke, das sollte man jetzt gerade eben, muss auch jeder Winzer für sich entscheiden. Mhm. Und da ist man gerade auch am Spielen, wie tun wir mit diesem trockenen Sommer ein bisschen umgehen können.
Und du hast auf diese Dinge eine ethische Perspektive.
Absolut, weil du machst Landwirtschaft, ist eine Generationenaufgabe und Weinberge. Wie schön hast du hast einen alten Weinberg, der hat dein Großvater gepflanzt und sagst, er hat immer die geilsten Trauben. Andererseits pflanzen mir jetzt auch junge Weinberge, wo ich sage, ich möchte nicht mehr erleben, dass wir den rausreißen. Also der soll, klar, irgendwann hat alles ein Ende, also die können auch nicht Jahrtausende alt werden, aber 40, 50, 60 Jahre können die Dinger schon gut dastehen bei guter Pflege. Und ich möchte es an sich, ja, also aktiv möchte ich da nicht mehr beteiligt sein. Ich das vielleicht noch erlebe, dass ich mitkriege, okay, da wird nur wieder neu angelegt, der Weinberg, aber Weinbau ist eine Generationenaufgabe und natürlich, dass du kriegst Land, das deine Vorfahren sozusagen mal erworben haben oder von ihren Vorfahren geerbt haben etc. und du vermehrst das Ganze, dann tust du vielleicht ein Land wieder zubekommen und ich finde das einfach dann kritisch zu sagen, nur weil jetzt irgendwas gerade eben in der Mode ist oder dann schick ist, sondern das ist was, wo viel tiefgründiger ist und wo da ist manchmal diese schnelllebige Zeit bei uns Katastrophe, wo dann jeder sagt, oh, und hier, das muss alles so sein, aber der große, weite Horizont in der Natur, und da müsste viel mehr noch auch drüber berichtet werden, oder auch, selbst Forschungsinstitute müssten sich da mehr mit auseinandersetzen. Also Artenvielfalt ist sehr wichtig, und wie kriegen wir diese Artenvielfalt, und wie kriegen wir bei uns Weinbau als Monokultur gebrochen mit diesen trockenen Sommern, und da einfach nun, da muss man innovativ, da müssen die Forschungszentren, da müssen die Winzer selbst für sich was machen und immer wieder agieren, also ja, ganz wichtiges
Thema. Okay, ich verstehe, aber da wünschst du dir im Grunde genommen auch von außen noch Input, Unterstützung, Ideen, wie du diese Dinge, sagen wir mal, den ökologischen, biodiversen Weinberg letztlich gebacken kriegst.
Absolut, absolut. Also das ist, wie gesagt, der wird als immer zu kurzfristig drauf gedacht. Also auch in der Landwirtschaft. Es ist absolutes Insektensterben, ist ein ganz, ganz schlimmes Thema, und da muss dagegen agiert werden. Aber die Landwirte müssen auch irgendwie, wir müssen ja uns auch ernähren. Also jetzt gut, Wein ist ein Genussmittel, deshalb finde ich Bewässerung da ganz Katastrophe. Das dürfen sie gern beim Gemüse machen, weil das muss, das ist für uns wichtig, dass wir was essen können. Aber einfach, sag mal, da, wie tust du, einerseits müssen wir ja Erträge haben, also gerade in der Landwirtschaft braucht Ertrag da. Es muss kein übertriebener sein, also ich finde auch, man muss nicht das ganze Jahr ein Radieschen essen, man muss nicht das ganze Jahr Erdbeeren haben, also dieses Saisonale, und das ist ja schön, die Gesellschaft wandelt sich ja gerade, also bei uns viele junge Leute auch im Freundeskreis, die sind ja wirklich so und sagen, das braucht man nicht das ganze Jahr, man kann sich im Winter mehr von Kohlsache ernähren und im Frühjahr, klar, dann geht's ab mit Obst, ja, und sag mal, da einfach da die langfristige, aber auch kurzfristige Sache, und diese Kombination, und das dürfen aber auch dann, das darf auch dann von den Medien nach außen getragen werden, was kann da alles möglich sein, und ich würde mal auch sagen, dass alle Landwirte da absolut offen sind, was da abgeht, die möchten dann, aber ohne, dass jetzt einfach die Politik dann hingeht und macht einfach nur irgendwie, ja, zu sagen, okay, das dürft ihr nicht mehr, sondern auch dann sozusagen immer im Einklang mit allem, also dass dann auch alles verstanden wird, und die Ökologie ist das absolut Wichtigste, aber auch nicht nur vom Schreibtisch, sondern wirklich vom Feld muss das bewertet werden mit über Institute, und nicht einfach nur, weil irgendjemand was sagt, sondern das muss im Großen und Ganzen, und ich glaube, das ist das absolut Wichtigste, und dann kriegen wir das auch alles in den Griff, und da muss halt auch der Anreiz für sich selber sein, und ich bin gelebt, ich liebe Biodiversität, ich liebe biologische Landwirtschaft, und das finde ich ganz, ganz wichtig, und ich finde es aber ganz schlimm, wenn das alles manchmal wenn das zu kurzfristig betrachtet wird.
Ich verstehe. Okay, wenn ich jetzt diese Welt mir nochmal angucke, da gibt es da also auch einen sogenannten, ich würde sagen, einen Ideenwettbewerb, verschiedene Herangehensweise. Es gibt die konventionelle Weinbau, es gibt die biologischen, es gibt biodynamischen, es gibt auch was das Weinmachen anbelangt, mehr so eine Oldschool-Richtung, so eine klassische Oldschool. Dann gibt es sehr viel, das ist, würde ich als ja fast eine Freakshow bezeichnen, im anderen Extrem. Also da gibt es Wettbewerbe, die lassen sich parallel beobachten. Ich habe jetzt nur mal ein paar rausgegriffen. Was ist dein Weg da? Wo hast du da für dich oder mit deinem Bruder zusammen eine Entscheidung getroffen? Welches Weinbild hast du auch? Ich habe auf einer Webseite gelesen, da hast du geschrieben, ein großer Wein entsteht zunächst im Kopf.
Ja.
So, da muss es eine Vision geben, und dann hast du ein Bild, und dann kannst du möglicherweise viele Dinge drumherum so bauen, dass das auch Wirklichkeit werden kann. Also jetzt hier die Frage, wie ist da dein Approach?
Also, du hast ja auch kurz Biodynamie, müssen wir jetzt gar nicht so weit ausholen, weil ich finde gerade eben, was wir ja schon erzählt haben, das war, finde ich, da habe ich ohne jetzt davor irgendwas, was in der Biodynamie alles geht, da dieses Gedankengut, finde ich, biodynamisch, dass man einfach hingeht und macht sich Gedanken um seine Umwelt. Absolut das Wichtigste überhaupt, nicht einfach nur Regeln befolgen, sondern sich nachdenken, was bewirkt das, deshalb wir arbeiten biologisch dynamisch. Und dann würde ich sagen, wir sind schon klassisch alte Schule. Ich liebe dieses alt fortgebrachte, diese Tradition, diese, so wie es mal wirklich vor 100 Jahren war, also dieses Handwerk, wo da drin ist. Ohne jetzt diesen neuen Trends negativ gegenüberzustehen. Einfach, das ist so unser persönlicher Weg, und das macht einfach Spaß mit dem Thema. Aber nichtsdestotrotz sind wir immer wieder natürlich, man probiert viel, man guckt wieder und man wandelt sich natürlich. Aber so für mich einfach das Monumentale, so richtig gereifte alte Rieslinge, dieser Stil, so nicht der plumpe Stil, wo man vorher gehabt hat, diese 2000er, sondern wirklich, sagen wir mal, ganz dann, also gehst du zurück zu älteren Zeiten, wo einfach, da war Rieslinge großes Thema und diese schlanke, die Finesse, trotzdem viel Ausdruck, das ist was, wo uns wahnsinnig fasziniert und dann die verschiedene Lage herausgearbeitet, und das sehen wir uns, also ich würde mal sagen, moderne alte Schule.
Mhm. Welche Bedeutung spielt in diesem Kontext der Begriff die Authentizität?
Sehr viel, weil der prägt dich doch, oder? Also wenn du, das ist ja an sich Eigenständigkeit, und du musst ja für dich und zudem Wiedererkennbarkeit und alles, also das beschreibt es ja, und du musst ja für dich einen ausdrucksstarken Wein machen, hinter dem du stehst. Du bist immer kritisch, ja? Du zahlst immer Lehrgeld, dein ganzes Leben lang. Also den Winzer will ich hören, der hingeht und sagt, das ist der geilste Wein, den ich je gemacht habe. Also ich glaube, das letzte Glas in meinem Leben wird das Beste sein, so auf die Art. Also, weil immer wieder dann hingehst und der Gedanke macht, wie kann was besser werden, wie kann was besser werden. Und das treibt dich ja auch voran. Und dann einfach hinzugehen und deine Handschrift dann noch mit reinzupacken. Und das ist ja so, das ist auch das Schöne für den Kunde dann, für der bei x-beliebigen viel Winzer kauft und sich durchschmeckt und einfach sagt, hier merke ich die Handschrift, hier merke ich den Charakter, hier merke ich einfach, die haben die Idee dahinter dran oder da wollen sie hin, und ja, finde ich ganz interessant.
Wenn ich dir gerade richtig zugehört habe, dann hast du verschiedene Dimensionen von Authentizität auch angesprochen. Es gibt einmal das, was da vom Weinberg kommt, ne, damit dass der Wein so ein bisschen auch den Charakter des Weinbergs kommuniziert, aber du hast gleichzeitig auch von persönlicher Handschrift gesprochen. Also da gehen Dinge ein, die eben nicht nur mit dem Weinberg zu tun haben, sondern auch die mit dir zu tun haben. Vielleicht geht auch sogar noch eine Dimension ein, Keller, Mikrobiologie. Auch das macht einen Unterschied, ne? Was ich da für einen Keller habe. Siehst du das genauso?
Absolut.
Dass das eine Summe all dieser Faktoren ist?
Das ist es. Man kann es nie auf so einen Begriff runterbrechen. Und das ist immer sehr, es spielt alles. Es ist wie ein großes Ganzes, ja? Das ist einfach, wo man was erschaffen kann. Das ist ja der Spaß bei dem ganzen Thema, dass es nicht einfach nur irgendwas zusammengeschraubt ist und danach steht das da. Also es ist kein Auto gebaut und es ist jedes Jahr ein bisschen anders. Und dann ist jedes Jahr anders, wie du deinen Einfluss reinbringst. Ja? Und auch wieder die Idee, wo du hinten dran stehst. Du wandelst dich ja. Also es ist ja auch blöd, sein ganzes Leben an einer Meinung festzuhalten, ja. Also das hat ja gut Konrad Adenauer das mal zitiert, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Also das ist ja an sich, man muss sich immer wandeln, weil das ist ja das, was uns Menschen auszeichnet, dass wir einen stetigen Wandel mit uns bringen, immer sich wieder neue Gedanken machen. Und wenn mir jetzt irgendjemand mal sagt, du hast mal vor so vielen Jahren gesagt, so willst du Wein machen. Natürlich, ich würde sagen, wir bleiben immer der Klassik verschrien bleiben, also das wird immer unser Thema bleiben, große Rieslinge, aber wir werden uns immer vielleicht durch Nuance ein bisschen wandeln, immer wieder ein bisschen der Zahn der Zeit, und natürlich müssen wir auf die Umweltfaktoren eingehen, ja, also Klimawandel ist da und mit dem müssen wir versuchen natürlich auszubremsen, und das finde ich auch gut, dass da viel gemacht wird, aber wir müssen mit dem leben, und wir in der Landwirtschaft spüren das auch ganz absolut richtig stark.
Aufgebaut hast du ja das Sortiment nach Gutswein, Ortswein und Lagenwein. Würdest du sagen, schon bei deinen Gutsweinen kann man deine Handschrift erkennen, und wenn ja, was ist es? Wie ist die Stilistik deiner Gutsweine?
Also definitiv. Also kann man bei uns gern, die gären alle spontan mit natürlichen Hefen. Wir gehen jetzt nicht hin und tun beim Gutswein da irgendwas anderes da machen. Sie werden auch mit der Hand gelesen. Natürlich stehen in der Weinberge, ist ein Gutsweinweinberg vielleicht nicht so die höchste Aufmerksamkeit wie ein Lagenweinberg, aber das ist jetzt eher Kritik auf hohem Niveau, also die erfahren alle von uns extrem viel Aufmerksamkeit, aber natürlich, irgendwo der Kunde kauft auch was mit mehr für einen höheren Preis, natürlich ist da nochmal mehr bisher drin gemacht, weil das macht uns ja auch schon Spaß. Aber in Gutsweiner erkennst du definitiv schon unsere Handschrift, also unseren Stil, würde ich absolut, also gerade gut. Das Schönste ist halt in dem Ball, da nimmst du Gutsriesling, probierst du bis nach oben hindurch, erkennst schon die Handschrift. Das ist halt klar, mit so einem Weißburgunder Chardonnay, den wir noch machen, da gibt es nichts drüber jetzt so in die Richtung, das gibt es nur Gutswein. Aber definitiv, was natürlich die Gutsweine aber auch noch immer haben sollen, wir sind Pfälzer, Trinkkultur, einfach es muss auch schön zu trinken sein. Es soll Anspruch haben, aber schön zu trinken. Es soll nicht überfordernd, aber fordernd. So diese Kombination. Ich sage jetzt immer, es muss für den, der wirklich gern High-End trinkt, der muss so sagen, oh, starke Gutsweine schon. Und für den, der eher wirklich die ganze Zeit sagt, oh, nicht zu übertrieben, muss er sagen, oh, das ist absolut, du hast schon viel Druck im Glas. Und dann erreichst du so ein bisschen mit alle und dann tust du ja auch Leute, gerade die noch nicht im Weinthema komplett durchdrehen, das müssen die auch gar nicht. Die können ja sich gerade mit der Gutsweine, dann hast du gut handgemachte Gutsweine und dann kannst du dich ja so ein bisschen anfüttern und dann schmeckt dir das alles. Und dann gehe ich mal in die nächste Stufe, machst mal Ortsweine. Du musst ja nicht gleich immer die Lage und alles durchkaufen. Das ist so, da meint immer jeder, ich muss immer eine Lage auf den Tisch stellen. Also wenn ich jetzt wo eingeladen bin bei Freunden, die gar nichts mit Wein am Hut haben, das sind junge Leute, junge Familie, die müssen sich ja nicht hier eine Schachtel gleich Gegäß kaufen, sondern wenn man da mal einsam Abend trinken und man trinkt drei Flaschen Gutsriesling, bin ich happy mit. Also das muss nur gut schmecken. Das, mhm, das muss ja an sich Spaß machen beim Trinken. Mhm.
Mach doch mal einen auf.
Ja, dann können wir mal hier, starten wir mal, aber das hier jetzt Ortswein direkt, also okay. Dann wir gehen gleich die Stufe höher. Wir sind ja schon Geübte, aber halt auch spannend, weil sie gerade gefüllt worden sind. Ja, also jetzt haben wir harter Chardonnay gerade im Glas. Das ist halt einfach ein Wein, wo du die Leute so ein bisschen mit catcht in dieses später dann in den Lagerbereich Chardonnay, wo es natürlich auch ein bisschen mehr Geld kostet, weil halt dann noch ein bisschen mehr Komplexität mit drin ist, aber hier bist du irgendwas von 12,90 kostet bei uns ab Hof, das heißt, da hast du viel Wein im Glas, eine Eigenständigkeit, eine leicht schöne Reduktion, das ist halt was wir lieben, die Puristik, die Reduktion ein bisschen, also Reduktion ist ja, wenn man es mal einfach erklären würde, viele Leute die verstehen immer gar nicht, was ist eigentlich Reduktion. Es ist ja nichts anderes wie so ein bisschen, im ersten Moment ist es ein bisschen was Stinkiges, so, ja,
so was Verschlossenes.
Was auch. Verschlossenes, es hat so ein bisschen was, ja, einfach was Zunes und reduktiv ist so ein bisschen so stinkig, so ganz leicht, aber das ist sehr positiv gemeint, das ist so ein ganz schöner
bisschen dreckig, ne?
Ja, so ein bisschen schöne dreckig und das verschließt den Wein ein bisschen und das öffnet sich dann auch über die Jahre oder auch im Glas, deshalb ruhig karaffieren, als immer auch Weine gern von Gutsortslage, wenn die sich ein bisschen verschlossen zeigen und das macht aber die Weine wiederum so spannend und das ist auch in Frankreich ja ein bisschen so adaptiert und jetzt mit sowas, finde ich, kannst du mit so einem Wein, catchst du einfach. Es kostet ein bisschen mehr wie die Gutsweine, es ist aber noch nicht übertrieben. Und damit kannst du auch ein bisschen sich reintasten in das ganze Thema. Und deshalb finde ich Ortswein ein sehr, sehr spannendes Thema.
Reduktion kriegst du über Schwefel oder hast du einen anderen Weg?
Also der Wein ist jetzt abgefüllt, da hat auch ein bisschen Schwefel gesehen, aber wir gehen einfach hin und lassen sie vom Laubwandmanagement, vom Boden her, sind die einfach, die Weinberg bringt das ein bisschen. Wir gehen da jetzt nicht hin und tun aktiv Schwefel zuführen, dass wir die Reduktion bekommen. Also kurz nach der Gärung oder während der Gärung, das möchte man nicht. Der Wein lag bis Ende Februar komplett ohne Schwefel. Dann hat er eine leichte Gabe bekommen, um sich einfach auch mal zu finden. Dann haben wir Mitte, Ende April gesagt, okay, das holen wir aus der Barriques, also der Wein gebrauchte Barriques gelegt, holen wir raus. Geben wir nochmal dann eine Woche oder zwei Wochen Zeit im Fass, also im Edelstahl dann nochmal, einfach weil das ist einfach neutraler wie ein Holzfass, da arbeitet er ja nicht, hat keinen Sauerstoffaustausch. Dann sieht man einfach, stabilisiert er sich, weil im Edelstahlfass ist ähnlich wie in einer Glasflasche, die sind hermetisch abgedichtet. Und bleibt er oder verändert er sich nochmal? Und dann hat er sich einfach natürlich schön präsentiert, hat alles gepasst und dann haben wir auch gesagt, okay, dann können wir es jetzt auch abfüllen mit gutem Gewissen, weil so schnell geht es als gar nicht. Das denken immer die Leute, man holt so ein Fass abgefüllt. Also so ein Wein, wenn der bewegt wird, das ist für den Wein wie so ein Marathon. Also jede Bewegung, wir versuchen die Weine so wenig wie möglich zu bewegen. Also wir müssen sie einmal im Keller aus ihren Fässern rausholen für die Füllung. Und da sollte immer, es ist sehr ärgerlich, wenn du es rausholst, legst in ein Fass und danach denkst, oh, da muss eigentlich ein ganz anderes Fass. Deshalb ist die Planung wichtiger wie die Arbeit. Dort und dann, ja.
Und Michael, das Gegenteil von Reduktion wäre dann Oxidation und dann würde der Wein, sagen wir mal, in Fässern liegen, wo er ein Stück weit auch Sauerstoffkontakt hat.
Ja, oder du lässt halt einfach, Sauerstoffkontakt, beziehungsweise du füllst weniger bei, also oben das Fass ist nicht ganz voll und du gibst einfach zum gewissen Moment nicht den Schwefel. Einfach, wenn du sagst, weil das Fass hat permanenter Austausch, das ist immer aktiv und irgendwann sagst du dann halt einfach, okay, für uns war es dann einfach so, wir wollten noch diese Frische, dieses Reduktive bisschen erhalten, haben gesagt, okay, und jetzt kriegt er ein bisschen eine leichte Schwefelgabe, einfach nur, dass er geschützt ist. Nicht übertrieben, nur einen Schutz, weil das ist, wird seit Jahrtausenden gemacht, also ist jetzt nichts, wo man nicht kennt. Und wenn du den oxidativ werden lässt, dann lässt du halt einfach, ja, dann machst du halt gar nichts und dann geht er automatisch irgendwann ins Oxidative. Kennt man vom Apfelsaft, man lässt einfach mal ein Glas da stehen und du das mal über 2-3 Tage, irgendwann ist das auch ein bisschen oxidiert.
Von der Reduktion ist die Nase geprägt, die haben wir ja gerade eben so ein bisschen mit diesem Dreckigen beschrieben, dazu kommt auch so ganz leicht so ein bisschen was Zündhölzliches.
Ja, das trifft sehr gut. Ja.
Rauchiges. Aber am Gaumen ist das zum Teil auch zu erkennen. Wenig Frucht insgesamt, also reduziert zumindest, keine Vordergründigkeit. Aber so ein traumhaft schönes Mundgefühl. Ne?
Ja, also wir sind immer, das kann unseren Stil auch sehr gut beschreiben, wir gehen weg von der Frucht. Also wir möchten die Weine, dass der Herkunft schmeckbar ist. Und gerade hier Harder Chardonnay, das ist aus den Lagen Herzog und Mandelring, da ist einfach im Oberboden ein bisschen Buntsandstein, das bindet so ein bisschen das Schlanke, aber im Unterboden ist wirklich dann so Kalkmerk und es gibt diese Salzigkeit. Also die Leute sagen immer salzig im Wein, aber man muss sich einfach wirklich mal so, man isst mal ein Salzbutterbrot und dann cut man mal so was so auf der Zunge. Und so ähnlich muss man sich dann vorstellen. Genau das Gegenteil ist dann, wenn es so fett und dann so Rotweine sind, haben keine Salzigkeit. Und
macht sich vor allen Dingen bemerkbar, wenn du geschluckt hast, ne? Dann bleibt das so final im Mundraum.
Nee, das gefällt uns ganz gut und das ist so unser Stil, wo wir hin möchten.
Verstehe. Und auch das, was du vorhin gesagt hast, Trinkfluss ist da, wirkt überhaupt nicht schwer, hat was sehr Lebendiges, ohne jetzt das Gefühl, die Säure ist dominant, überhaupt nicht. Ne? Mhm. Die ist einfach da drin und schwebt so die ganze Zeit mit, aber die ist in keinem Moment in irgendeiner Form im Vordergrund.
Nee, muss ja auch nicht. Aber ein Chardonnay soll auch Säure haben. Also es ist kein Riesling, aber sowas ganz so, das schmeckt wie eine Seife, das brauchen wir auch nicht. Also da sind wir schon sehr daran gehalten, immer, dass es trotzdem die Säure hat, nämlich das ist ein Rückgrat des Weines, ist die Säure, ja. Und wenn da einfach nichts da ist und das ist ein mächtiger Wein, oder das ist jetzt kein übertrieben mächtiger Wein, aber er hat definitiv Ausdruck und wenn dann die Säure fehlt, dann geht sowas kaputt.
Kalk hast du gesagt, ne?
Ja. Deshalb prädestiniert, deshalb, wir sind ja in Deidesheim, aber wir haben Richtung Neustadt Hart auch Weinberge und da sehen wir einfach, da ist Kalk vorhanden und da haben wir gesagt, wie wir die Weinberge vor 4 Jahren dazugenommen oder vor 3 Jahren dazugenommen haben, haben wir gesagt, okay, dort haben wir die Chance, uns im Chardonnay und im Pinot-Bereich ein bisschen zu verwirklichen, weil in Deidesheim, das lässt uns erstens mal, hier gehört Riesling hin. Also Deidesheim, Robertsberg, Forst, das sind Rieslingenlagen und die sind schon seit Jahrhunderten bekannt für Riesling und ja, da sind wir jetzt nicht so aufgestellt, dass wir hier so unendlich viel Weinberg hier in einer Toplage haben, dass wir sagen, okay, machen wir halt was anderes mal, sondern nein, da möchte man schon klassisch beim Riesling bleiben und das fasziniert uns immer, aber halt so ein Lagen- und Ortswein, Chardonnays und Spätburgunder war schon die ganze Zeit so auf dem Schirm und man hat halt einfach nur noch abgewartet, wenn mal sich irgendwas ergibt und hat sich was ergeben, dass man was dazu pachten kann und dann haben wir gesagt, okay, und da geben wir jetzt Gas mit.
Welche Bedeutung hat die Lage?
Ja gut, das ist ja Ortswein, aber die Lagen auf der Hart sind für uns schon sehr bedeutend, weil die halt einfach, da ist halt dieses Thema mit den Burgundern. Also es ist einfach, man kennt es ja, Müller-Cadua ist ja bis jetzt eigentlich auf der Hart so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal gewesen und die sind einfach nochmal klimatisch auch anders. Wir sind hier ein bisschen trockener wie die. Die sind ein bisschen nasser, die sind ein bisschen kühler, also ein bisschen später. Einfach so, aber das glaube ich, das denkt man gar nicht so. Aber hier Deidesheim ist echt nochmal ein bisschen früher. Also jeder, wo das jetzt hört, denkt vielleicht so, der spinnt, das ist 10 Kilometer auseinander. Aber
ein bisschen höher, ne?
Ja, aber dort ist einfach, das kommt dadurch. Wir sind hier sehr geschützt vom Pfälzerwald und wenn du nach Richtung Neustadt rüber gehst, die haben ein Tal, also vom Pfälzerwald, und da kommt morgens viel mehr kalte Luft. Das heißt, der ganze Bereich, bis er sich aufwärmt, braucht länger wie bei uns. Also wir sind da mehr ein bisschen Hitzekessel. Und das macht es so ein bisschen spannend bei dem ganzen Thema hier. Und die Lage, gerade mit dem Thema Kalk, dass das dort ist, das ist halt einfach für Chardonnay und für Pinots prädestiniert. Also die wachsen auch gut auf uns anscheinend, aber wenn man halt wieder die Leitbilder nimmt mit Burgund oder Südbaden, da sind einfach die kalkgeprägte Weinberge und dann hast du dieses Leitbild vom Kopf, möchtest aber natürlich pfälzisch interpretieren und dann musst du ja schon gucken, dass die Gegebenheiten schon etwas ähnlich sind und dann machst du es nochmal auf deine Art und Weise.
Also du hast doch im Grunde genommen verfügt ihr über einen tollen Schatz, dieses Lagenportfolio. In Neustadt-Hardt, hier in Deidesheim, tolle Lagen. Das ist doch im Grunde die Voraussetzung überhaupt, um das Projekt Große Weine überhaupt realisierbar zu machen.
Absolut. Also die Herkunft, das ist ja das, wir haben sie ja zwischendrin zu Beginn, wo man auch so, sich so viel Gedanken macht über das Ökosystem Weinberg. Man möchte es halt einfach dadurch nicht zerstören, weil die Herkunft, wo wächst das? Und wenn ich den Weinberg kaputt mache, dann kann ich es dann nicht mehr produzieren. Und bei uns sind so wunderbare Gegebenheiten. Also es ist sehr individuell, es ist von Lage zu Lage anders, sei es der Boden wechselt, sei es das Kleinklima wechselt. Also das ist auch schon ganz, ganz wichtige Faktoren. Und das macht so viel Spaß. Und wir sind so historisch klein parzelliert, dass wirklich, dass da nicht irgendwie große Stücke am Stück sind, sondern wirklich die Unterschiede seit Generationen ja, weitergetragen worden sind und dass das einfach nie verworfen wurde. Und das ist sehr, sehr, ja, das macht Spaß hier zu sein. Und deshalb denke ich, ist auch unsere Region über jetzt Jahrhunderte schon da oben mit dabei mit dem Ganzen. Und ja, es ist schwierig, sich durchzusetzen, aber es macht absolut Spaß auch damit. Also.
Und wie lange dauert es eigentlich für so einen jungen Kerl auch jetzt, so diese Besonderheiten der einzelnen Lagen tatsächlich zu verstehen, sie kennenzulernen, dann auch die richtigen, sich für die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt zu entscheiden? Und mit wie viel, sagen wir mal, Prinzipientreue geht man dann vor? Und auf der anderen Seite, wie viel Flexibilität ist aber auch von Jahrgang zu Jahrgang, von Maßnahme zu Maßnahme notwendig, um da nicht sozusagen an den Bedingungen vorbeizuarbeiten?
Boah, ich würde sagen, man lernt nie aus. Also das ist das absolut Erste. Klar, es ist so, dass so die ersten 2-3 Jahre hast man langsam deine ganze Weinberg auch gekannt. Also sei es die einfachsten Dinge, da weißt du, der eine, der braucht immer bei der Lese ein bisschen länger und der andere ist so, also echt so wie Charaktereigenschaften, wenn Kinder hast, in die Richtung. Also ganz banale Dinge, wo jetzt jeder denkt, das ist doch nur was Kleines, aber das kann manchmal echt schon irgendwie auf einmal was ganz Großes werden. Also wie gesagt, das ist die kleinen Dinge sind da das Entscheidende. Aber du lernst nie aus und das Thema jedes Jahr ist irgendwie anders da und du gehst jedes Jahr anders daran und wir sind in der Zeit vom Wandel, also also ich würde sagen, du kannst auf das Altbewährte zurückgreifen, du kannst auch oft mal das hören, was Großeltern oder Vater erzählt, wenn er sagt, hat der Weinberg, wenn es geregnet hat, da muss ich mal aufpassen, da staut sich an einer Stelle ein bisschen das Wasser und so weiter, einfach mal auf so Sachen hören. Oder der eine, der braucht eh mehr länger während der Lese, weil der ist einfach morgens kühler. Da denkst du am ersten Mal, okay, der steht doch nur ein paar Meter weiter weg wie der andere, aber dann bist du live dabei und dann erkennst du das. Und das ist ganz wichtig, dass man die Erfahrung der älteren Generation mitnimmt, aber auch guckt, wie verändert sich es jetzt gerade eben und wie du kannst den Weinberg schon in die Richtung trimmen, wie du deinen Stil haben möchtest. Du kannst nichts erzwingen, aber du kannst in
die Richtung vorgehen.
Ja, und das braucht auch, auch Jahre, 2-3 Jahre braucht das schon, bis die auch mal dich verstehen. Also du kannst schon direkt am Anfang auch richtig große Sache draus machen, aber es ist immer so, das ist so noch, die arbeiten vielleicht manchmal ein bisschen so gegen dich, so in die Richtung. Sie vielleicht noch, die denken was ganz anderes und dann gehst du hin und sagst, nee, wir müssen jetzt sozusagen, jetzt wird ein bisschen ein paar Trauben weggeschnippelt, wir möchten hier nur perfekt haben und da war davor vielleicht die ganze Zeit eher auf mehr Ertrag getrimmt und auf einmal, da versteht es noch nicht so ganz, ja. Das kann man aber dann halt durch sehr, sehr, sehr viel Handarbeit kompensieren, aber es ist auch schön, wenn das ein bisschen im Einklang ist und das verstehen sie aber auch über ein paar Jahre, aber das ist, ja, das ist einfach wie wenn man irgendwie einen überdüngten Garten hat und möchte an sich irgendwie Wildkräuter anbauen. Das geht nicht. Also das kriegt man auch irgendwann dann mit der Zeit in den Griff.
Verstehe. Und Gibt es auch Unterschiede im Gärverhalten, dass du merkst, der eine Weinberg, der kommt immer super gut in die Gärung rein und der andere, der ist, der will überhaupt gar nicht?
Absolut. Ich glaube, das kann dir jeder Winzer sagen. Also das ist immer der Klassiker. Also gut, klar, manchmal, es gibt immer Ausnahmen, aber du weißt schon, ach, hoffentlich geht er dieses Jahr durch oder ein bisschen schneller und allem. Also die sind... Also manchmal sind es voll die Divas, wo man denkt, was geht bei euch ab, Jungs? Also rein auf dem Papier habt ihr super gute Werte. Ihr müsst doch an sich die Hefen, die haben genug Futter. Also der Wein, der steht gut da, er schmeckt gut und alles. Picobello, geh doch jetzt durch. Und dann, das ist aber auch manchmal, ja, also früher hat es mal irgendwie ausgelacht, aber viele schneiden auch im Mond die Haare. Ich sage, ach, der hat auch einen Einfluss auf Gärung. Also das ist unerschätzbar. Komischerweise, Vater hat es immer schon gesagt, ich habe am Anfang gesagt, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Mittlerweile glaube ich selbst auch viel dran an das Thema, aber guckt das auch immer aus einem wissenschaftlichen Aspekt, schreibt, macht da manchmal ein bisschen was auf oder so. Und ja, das ist immer sehr interessant. Mhm.
Welche Rolle spielt die Genetik und das Alter der Anlagen?
Das ist genauso wichtig wie da, wo es drauf wächst. Also die Genetik ist im Bereich Chardonnay und im Spätburgunder eigentlich das Thema, würde ich eher sagen noch, weil das sind Weine, da zahlst du so viel Lehrgeld, wenn du schlechte Genetik hast. Der Riesling kompliziert ein bisschen mehr, der wird im Alter einfach ruhiger. Da ist in jungen Jahren ist die Genetik bei alles sehr entscheidend, aber ein Riesling, der wird wirklich, wenn der mal 25 Jahre auf dem Buckel hat, dann wird der sehr homogene, also die werden dann einfach ruhiger, die bilden kleinere Beeren und alles ist gut. Und bei Chardonnay und Pinot ist das nicht der Fall. Wenn da schlechte Genetik hast, dann sind die einfach bis ins hohe Alter, wenn die auf Vertrag gezüchtet waren, mal die Klonen, die kriegst du einfach nicht richtig in die Spur. Also da kannst du wirklich viel, viel machen. Die sind da sehr, 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 sehr wählerisch in das Ganze. Und Riesling ist da ein bisschen cooler, aber Riesling dafür möchte alte Stücke haben. Also dann schmeckt es dann ganz groß, ja. Man kann auch schon aus Mittelalter was Großes rausmachen, wenn man gute Genetik hat. Aber auch so, wenn die gute Genetik dann nochmal richtig alt wird, und die haben wir gerade eben noch nicht, weil dann die ist erst vor ein paar Jahren dann, weil das Denken ist ja auch anders geworden, auch bei der Rebveredler, also die uns die Reben herstellen, und die sind auch mittlerweile auf Qualität getrimmt, und wir pflanzen ja mittlerweile erst diese sehr, sehr gute Riesling-Genetik, wo im Spätburgunder, im Chardonnay-Bereich schon viel früher da war, weil einfach die Franzosen da ganz andere Vorstellungen
Vorreiter hatten. Waren, ja.
Genau.
Ja. Und in dem Zusammenhang, welche Rolle spielt dann der Erntezeitpunkt und die Erntemenge?
Die Erntemenge ist natürlich Mengegüte, ist immer Thema. Es gibt aber auch einen Punkt, ja, zu wenig, ja gut, zu wenig irgendwie, das gibt es auch nicht wieder.
Der wird zu dicht oder was, zu dick?
Also das ist irgendwie ganz, also es gibt auch, es gibt wie so einen Punkt, wo man sagt, okay, weniger muss auch nicht sein, weil das bringt nicht mehr, aber irgendwie kommen wir immer trotzdem nochmal weniger, weil man schnibbelt mal wieder dran rum und dann sind wir trotzdem, also Menge Güte ist immer im Verhältnis. Man muss aber auch irgendwie gucken, ein bisschen was muss man ja auch ernten in die Richtung, aber wir sind da immer sehr, sehr auf Qualität dann getrimmt, und Zeitpunkt ist jedes Jahr anders. Das ist dann wieder, da hängen die Weinberge, du kennst deinen Weinberg, du kennst den Weinberg in der Lage, jede Lage ticken anders, die Ortschaften sind die eine früher, die andere ist später, und das variiert, komischerweise ist es aber so, auch jetzt in Jahren, wo vielleicht mal früher, mal später sind, so der Trend, wie du diese aberntest, also wie du sie erntest, sag ich, der eine ist immer der frühere, der andere ist der spätere, der bleibt meistens gleich. Nicht immer, es gab schon Ausnahmen, wie gesagt, Ausnahmen gibt es immer, aber der Trend ist immer so der gleiche. Also du weißt ja auch dann als Winzer, du fährst dann raus, guckst dir den Weinberg an, entscheidest, ich mit meinem Bruder zusammen ernten wir es morgen, und dann, ja, dann, du fährst natürlich erstmal so ein bisschen die Route, die wo es gewohnt ist, aber dann fährst du auch mal so einen hin und guckst mal, okay, hängt da noch hinter dran oder müssen wir agieren?
Michael, Riesling, hast du noch, sehe ich gerade.
Genau, da gehen wir was Gereifteres mal jetzt. Also das ist ein 2017er Reiterpfad. Das war unser zweiter Jahrgang. Aber irgendwie 2017, sehr kühler Jahrgang. Also war am Anfang sehr, sehr verschlossen, aber zeigt sich jetzt langsam richtig
geil. Der letzte kühle, ne?
Ja, 19 ähnlich. Ein bisschen wärmer, aber auch 19 hat so eine Säure, so eine präzise gehabt wie 17. Und vermeintlich, das klingt jetzt blöd, es war ein sehr warmer Sommer, aber dadurch, durch geschicktes Arbeiten, was wir mittlerweile ein bisschen drin haben, nach diesen wirklich irre heißen Sommer 18, haben wir es irgendwie gepackt, eine gewisse Frische reinzubekommen. Mhm. Und 19 waren extremst geringe Erträge. Mhm. Also wirklich von Natur aus, ohne dass wir was krass gemacht haben, waren die schon so tief. Mhm. Ja, pfalzweit, deutschlandweit. Bei uns waren sie halt dann nochmal tiefer, weil wir eh mehr tief sind. Mhm. Und das hat halt durch eine Konzentration, aber gleichzeitig eine Frische, wenn du es zum richtigen Moment dann geerntet hast. Und dann hast du auch eine kühle Frische.
In den 19ern.
In den 19ern. Nicht so wie 17, ja, ja. Aber es ist kein 18. Es war ein trockenes Jahr, aber mal trotzdem.
Manche 19er hatten aber, ich weiß nicht, ob es wegen der Trockenheit war, nicht so eine ganz feine, seidige Säure. Die fand ich in anderen, in 20 zum Beispiel, ist das seidiger, fühlt sich die Säure meines Erachtens schöner an als in 19. Aber das ist nur nebenbei.
Das ist auch betrieblich, denke ja, ich viel. Das ist also betrieblich. Wie achtet man auf Säure? Wir sind sehr säureliebend, ohne dass es jetzt stören wird. Es darf im Magen muss es schon alles. Also es gibt eine schöne Säure und es gibt eine unangenehme Säure. Aber so wie wir es schon vorhin gesagt haben, für uns ist die Säure ein Rückgrat des Weines und das muss schön dastehen.
Ja, da ist richtig viel Zug drin, ne? Trotzdem wieder das Mundgefühl, was ich selbst sagen, wunderschön, zieht sich wie ein schöner Strich durch, total vital, saftig. Und dann hier auch wiederum natürlich andeutungsweise Früchte, aber auch natürlich sehr viel Kräutrigkeit und wieder das salzige Finale. Das macht auch dieser Boden, ne?
Ja, Reiderpfad ist an sich ein Gemisch aus Buntsandstein und Kalk. Also du hast eine Buntsandsteinauflage, ganz große, und da gehen so die Kalkarten. Und zwar, Reiderpfad ist ja Robertsberg, und wenn wir jetzt Richtung Neustadt gehen, wo wir mehr den Kalk haben, dann wird es immer ein bisschen mehr kalkiger, und das ist so die, dann gehen die Ausläufer los. Das hat man im Deidesheim gar nicht mehr. Das ist so ein Deidesheim begraben. In Forst drückt sich das alles mal wieder ein bisschen raus, weil so Deidesheim ist Buntsandstein geprägt. Und ja, im Reiderpfad durchzieht sich das so ein bisschen. Deshalb haben wir so wirklich diese Wärme und dieses puristische des Buntsandstein mit ein bisschen der Spur Druck und Salzigkeit von Kalk. Und das macht einen wahnsinnig schönen. Das ist jung manchmal ein bisschen kompliziert bei dem Wein, weil der ist so, also das ist echt so, echt eine Diva, muss ich sagen, Reiterpfad. Jung, wirklich immer, und echt denkst, oh, der war so schön im Fass, dann ist er auf der Flasche, dann ist er einfach mal in sich unstimmig. Also er ist schön, er ist druckvoll, aber er nimmt nicht diese Größe, wo du erwartest, wo du sagst, das muss doch mal mehr sein. Dann gibst du mal ein halbes Jahr Zeit, und dann verändert sich das, dann geht er auf langsam, dann zeigt er seine Kraft, dann zeigt er seine Power. Das ist einfach, glaube ich, diese Verschiedenheit der Lage, bis sich das dann wieder findet.
Und alles. Diva, hast du ja gesagt, er muss sich erst in dieser neuen Umgebung, sprich der Flasche, akklimatisieren, bevor er dann sagt, okay, jetzt zeige ich doch wieder ein bisschen mehr von mir.
Richtig, also das ist wirklich, aber eine wahnsinnig schöne Lage gereift. Also wenn du irgendwo im Restaurant bist und siehst einen Reiderpfad gereift, von, ja, gibt ja x gute Betriebe, die da in der Lage was machen. Und da kannst du normal immer, da ist Weißes immer eine Bank. Also das ist schon immer. Ich würde jetzt wirklich jetzt eher, wenn ich ins Restaurant gehe, nicht auf 19, sondern so 17, 16, vielleicht gut 15, ist mal ein wärmeres Jahr, aber dass man sich da auch ein bisschen reflektiert mit, was möchte man eigentlich haben im Glas, kommt ja auch aufs Essen drauf an.
Mhm. Wie alt sind hier?
Die Reben, die sind zwischen 20 bis 35 Jahre alt. Also der hauptgenetische Bestandteil ist über 25 bis 30. Einer ist 20, das waren so die ersten, dann mit gutem genetischem Material, wo da schon waren. Und das ist aber auch gerade eben, es macht auch Spaß. Also das meiste ist recht alt in dem Ganze. Aber neben all den Weinbergen müssen wir natürlich auch jedes Jahr ein bisschen Weinberge anlegen, weil du brauchst ja immer, es wichtig ist, du darfst nie aufschieben, weil auf einmal hast du ganz viele alte Weinberge und dann geht mal was kaputt und dann müssen viel neue gepflanzt werden. Du musst immer einen mal auserkennen, wo du sagst, okay, jetzt machen wir mal was Junges wieder draus.
Jährlich oder reicht das alle 2-3 Jahre?
Das kommt drauf an, du kannst jährlich aber gerne kleine machen. Also wir sind eher die Freunde von, mach jährlich ein bisschen was. Und mal immer so einen kleinen oder so, oder du bekommst was dazu, und es gibt so eine Krankheit, die Rebe befallen können, und dann siehst du ja einfach, ob da jetzt die Hälfte so ein bisschen die Krankheit haben. Das ist jetzt keine, die sterben da nicht direkt dran, aber die kann einfach, die werden es dann nicht mehr ewig machen, so in die Richtung. Das hat man auch mittlerweile raus, wie man dagegen ankämpft, aber halt die alten Stücke sind mittlerweile damit befallen. Und du kannst durch gewisse Maßnahmen das Leben verlängern, aber wenn du immer hingehst und sagst, ich mache jetzt mal einen Jungen, so. Und dann gehst du hin und machst einen jung und dann hast du wieder was Junges. Und weißt du, dann tut sich das ja addieren. Wenn du immer ein bisschen was machst, schwuppsdiwupps, hast du wieder welche, die sind 10, 15 Jahre alt. Und das ist dieses generative Denken, dass du immer so wieder denkst, du musst dir was machen. Weil wenn du gar nichts machst, schiebst du auf für die nächste Generation und dann stehen die da und sagen, oh ja, super.
Dann hast du einen gesunden Mix.
Genau, ein gesunder Mix, das ist ja das absolut Wichtigste.
Ja, ja. Und nehmen wir mal an, die Unterlagen, die, da ist noch Gesundheit und die, das richtige Potenzial da. Kann man dann auch mit Grünveredelung da arbeiten oder ist das eher?
Es kommt immer darauf an, also Grünveredelung ist absolut was sehr, sehr Spannendes. Ja? Es muss sich immer im Kontrast ergeben, ob die Anlage an sich auch noch Sinn macht. Also wenn du was zum Beispiel übernimmst, wenn es von dir selbst ist, würde ich sagen, immer, ja, weil hast du sie ja auch bewirtschaftet, bist zufrieden mit dir. Wenn du das jetzt von jemand anderes übernimmst, der aufhört, musst du einfach gucken, ist die Rebanlage an sich noch, macht das Sinn? Oder, weil wenn jeder dritte Stock fehlt, dann muss ich auch nicht grün veredeln, weil dann muss ich ja jeden dritten Stock schon nachpflanzen, also mit einer jungen Rebe. Ja. Wenn ich einen gesunden Rebestand habe, kann ich das gern machen. Mhm. Also, und ich habe eine schöne Anlage und alles. Es ist immer so, das ist immer auf die Pflege. Man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt einen Garten hat, man kauft ein Haus und es ist wunderbar gepflegte Garten, dann kann man recht schnell umkultivieren mit seinen Vorstellungen und man hat einfach hinter dran eine Dornenhecke. Was macht man mit der Dornenhecke? Irgendwie große Freischneider hole, klein mache, neu pflanze und zufrieden sein. Und das ist immer so, so geht es uns auch als Winzer. Du hast manchmal eine Anlage, also wenn es von dir selber ist, ist es ein schön gepflegter Garten, vielleicht nicht mit dem, was du gerade eben für eine Vorstellung hast. Und angenommen, du hast von irgendjemand, der aufgehört hat, was übernommen, der hat es vielleicht am Ende verwahrlosen lassen, dann musst du meist, also des Öfteren doch eher einen radikaleren Schritt gehen, weil es einfach komplett kaputt ist.
Der Riesling jetzt, da habe ich gerade nochmal einen Schluck genommen, das ist jetzt, na klar, der ist jetzt auch älter, ist ja 17, ne, ist logischerweise nicht, aber war der in der Jugend auch geprägt von Reduktion oder tendenziell eher nicht?
Auch geprägt. Reiterpfad ist immer eine Lage, die gerne ein bisschen von Reduktion geprägt war. Es ist ja immer ganz feine Reduktion, so eine, wie sagt man so schön, eine noble Reduktion, ja, also ganz fein ist einfach halt einfach, das gehen wir hin, weil wir einfach ein sehr, im Keller versuchen, so wenig wie möglich zu machen und dadurch, dass der Wein sehr wenig, ja, eine Zuwendung, aber sehr wenig Bewegung etc. erfährt und mir jetzt auch nicht oxidieren lassen möchten etc., müssen wir, wären wir auch zu einem gewissen Punkt, ja, macht es auch irgendwo verschlossen und dann öffnen sie sich wieder. Aber ich finde, da steht jetzt zum Beispiel, das ist fast 4 Jahre alt, der steht bombastisch da. Ja,
absolut, ja. Ganz frisch. Mhm. Also der hat das, was man im Grunde genommen braucht, um den, du hast es vorhin mal zu dem anderen Wein gesagt, der den Einsteiger, der den wenig Ambitionierten abholt, der sagt auch, hey, das ist richtig gutes Zeug. Mhm. Und die anspruchsvollen Genießer, wir kommen hier voll auf ihre Kosten.
Absolut.
Das ist dieser Spagat, der gelingt.
Nee, also mir gefällt es auch sehr gut. Aber das war auch sowas, also bei so reife Rieslinge, die können auch manchmal in der Delle sein. So 17, ich muss sagen, noch so 2 Jahre war das schon so ein bisschen angereift. Da habe ich gedacht, okay, es reift jetzt schon. Also so, da war ich ein bisschen auch enttäuscht. So. Aber da war auch die Erfahrung von unseren Weine, wie sie reifen mit dem Stil, wo mein Bruder und ich machen, war noch nicht so, wir haben noch nicht so ein, wir haben, hatten noch nichts Altes, ja, klar, im Keller. Klar, klar. Und davor war nur 16 und ja, dann war man so da schon, so, und dann aber auch mal wirklich mal weggelegt und alles. Und jetzt dann, wenn es aufmacht und sagt, wow, richtig schön. Also es hat sich seit diesem, dass es angereift ist nach 2 Jahren, kaum noch verändert. Es ist stehe geblieben, aber in einer schönen Art und Weise. Aber er war wirklich nach einem Jahr eher, war man wirklich eher ein bisschen enttäuscht. Und das hat uns aber auch dann bestärkt, wo wir dann sagen, ja, das war gut. Also das war ein schöner Schritt. Ja. Und wenn du das dann auch im Kunden so, ich kann mich jetzt hinstellen, kann jetzt sagen, wenn sie einen 19er kaufen und im Jahr, ah, der ist schon ein bisschen angereift, dann lassen sie ihn, oder dekantieren sie ihn halt, geben ein bisschen Luft, das wird ganz schön.
Du hast vorhin ja auch deine Begeisterung für die Moselweine kundgetan. Und da haben wir das auch bei einigen sehr guten Produzenten, dass diese Weine nach 2, 3, 4 Jahren so leichter anreifen, so einen leichten Ton kriegen, aber dann entwickelt sich das kaum noch weiter.
Ja, da stehen
die stehen da und stehen da und stehen, ja, da 10 Jahre und so weiter. Das ist bombastisch. Ja, hochinteressant. Chapeau.
Dankeschön. Dankeschön.
Hast noch einen roten?
Ja, genau. Machen wir noch Spätburgunder. Das ist jetzt Ass von der Hart. Also das zeigt eigentlich ganz auch schön, wo wir eigentlich, sag ich mal, auch im Spätburgunder hin möchten, auch wirklich in diese Eleganz, Frische, aber trotzdem Druck. Nicht zu einfach. Also es gibt ja immer so, es soll leicht sein, aber es soll trotzdem auch Power haben. Aber Spätburgunder ist, glaube ich, also das ist die Sorte, das ist, wenn wir die ganze Zeit von Divas haben, dann haben wir beim Spätburgunder mal die Königin erwischt. Also die absolut komplizierteste Rebsorte der Welt, weil die verzeiht gar nichts. Ein Fehler verzeiht sie nicht. Ja? Und es gibt wirklich jeden Moment, wo du es probierst und sagst, ach, da will ich es wieder, da könnte man noch was anders machen. Nochmal, also ganz, ganz komplizierte Rebsorte, aber das kann halt wahnsinnig große Weine erzeugen und es zeigt ähnlich wie die Chardonnay und auch der Riesling zeigt es wahnsinnig, das Terroir.
Fehler klingt für vielleicht den Zuhörer jetzt nicht spezifisch genug. Was falsch machen?
Eine Seite Zeitpunkt, ob du jetzt mit 1 Grad mehr Zucker erntest, Reifezeitpunkt, die Auswahl des Holzes, Kontakt auf der Maische, also bei der Maischegärung, weil einfach eine lange Maischegärung ist gut, aber man kann es auch übertreiben. Irgendwann wird es plump. Und gerade Spätburgunder möchte man ja die Frische erhalten und wenn es zu früh abbricht, dann hast du noch nicht das Potenzial ausgeschöpft, was in den Schalen natürlich drin ist.
Ich weiß nicht, wie du deinen Spätburgunder hier beschreiben würdest. Mir fallen da schon ganz klassische Begriffe ein, nämlich sehr viel Feinheit und Eleganz. Also so ein echter Pinot, der nicht lebt von der Kraft, sondern der von der Feinheit lebt, der auch, wie deine Weine alle, von dem wunderschönen Trinkfluss leben. Der so eine Zartheit hat und dann trotzdem, ohne dass man es so direkt merkt, ne, auch Persistenz und einen gewissen Druck oder eine gewisse Kraft hat. Aber diese Kraft und der Druck, die ist total subtil, die ist überhaupt nicht so im ersten Moment spürbar. Im ersten Moment ist eher diese Eleganz und diese Leichtigkeit, diese Verspieltheit steht im Mittelpunkt. Wie würdest du?
Ja, du hast es eigentlich schon ganz gut beschrieben, würde ich sagen. Also die Spätburgunder soll nicht zu dünn wirken, es soll definitiv noch Charakter haben am Gaumen, aber es soll trotzdem elegant sein. Und das ist an sich, finde ich, ganz schön im Ortswein gelöst. Natürlich, wenn man jetzt die Lage, wo noch kommen wird, probiert, da heißt noch mehr in die Konzentration, auch die Eleganz, Balance zum Druck, das ist wunderschön. Und hier finde ich, hast du aber so eine schöne Mitte. Also du hast was im Glas, du merkst, es ist ein schöner Rotwein, also da ist Kraft da, aber diese Kraft ist nicht plump, sie ist nicht üppig, sie ist nicht übertrieben, sondern sie schmiegelt sich ganz gemütlich bei dir am Gaumen und was ja so ist, es verleitet wieder zum nächsten Schluck. Also
Michael, an welchen kleinen Dingen oder Erlebnissen im Leben kannst du dich besonders erfreuen?
Kleine Dinge im Leben, gutes Essen, Zeit mit Freunden und gute Weine dabei trinken. Bin ich happy mit.
Und mit deinem Bruder hast du auch eine geniale Arbeitsteilung gefunden,
absolut. Oder? Absolut. Also er ist mehr zuständig für den Außenbetrieb. Ich mache mehr den Keller, aber es ist nicht so, dass wir so ein starres Verhältnis haben, wer was macht. Und wir tun uns ja jeden Tag, auf morgens und abends über alles drüber sprechen, wie was läuft im Keller. Machen teils privat was zusammen, aber jeder hat auch seinen eigenen Freundeskreis, was auch ganz wichtig ist, finde ich. Und das ist ein sehr, sehr gutes Verhältnis.
Gibt es da im Moment noch in deinem Kopf oder in deinem Herzen Träume oder gibt es Ideen für ein Zukunftsprojekt?
Ja, Zukunftsprojekte, sich einfach, wenn du in Deidesheim zählst du oder hier bei uns an der Mittelhart zählst einfach zu den Nennenswerten ganz oben zu stehen. Nicht nur Newcomer, sondern etabliert. Nicht nur hier was Junges, Wildes, sondern wirklich gestandene Betriebe, also das ist schon was, wo wir hin möchten. Also klar, es ist schön, dass wir gerade als junger Betriebe eine schöne Aufmerksamkeit erfahren, aber wir möchten nicht immer nur die Jungen und die innovativen Neuen sein oder die, wo halt gerade was machen, sondern wir möchten dann schon neben den Altvorgebrachten, die, denke ich, auch weiterhin große Qualität erzeugen werden, ich hoffe es auch natürlich, neben denen möchten wir uns einfach nebendran stellen und sagen, hallo, wir sind auch da und ja, also ich denke, wir sind auf einem guten Weg, es macht wahnsinnig Spaß und wir wollen einfach weiter so machen.
Du weißt es, wie im Herstellungsprozess eines guten Weines braucht es auch für dieses Ziel, was du gerade formuliert hast, vor allem eins, Zeit.
Ja, Zeit ist das Entscheidende, das ist immer blöd, man lebt leider nur einmal.
Genau, also ganz, ganz herzlichen Dank, schön, dass du hier im Podcast warst und ich komme bald wieder mal.
Danke, Wolfgang. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Gerne.
Tschüss. Okay. Tschüssi. Ciao.
So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit Michael Andres vom Weingut der Brüder Andres in Deidesheim. Lieber Michael, vom Taunus in die Pfalz rufe ich dir zu. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft, das schöne Gespräch und das spannende Tasting. Vielen Dank für deine Unterstützung dieser Podcast-Episode. Auf hoffentlich ganz, ganz bald. Zu Gast in der nächsten Episode von Genuss im Bus ist Markus Spindler vom Weingut Heinrich Spindler. Bereits seit 1620 wird der Betrieb von der Familie Spindler in Forst an der Weinstraße betrieben. Das, was Markus seit ein paar Jahren in die Flasche zaubert, kann sich mehr als sehen lassen. Mit ungemein viel Fingerspitzengefühl gelingt es ihm, die individuellen Besonderheiten der Forster Weltklasselagen Pechstein, Ungeheuer, Kirchenstück und Jesuitengarten präzise auf die Flasche zu ziehen. Wie er dabei in Weinberg und Keller vorgeht, darüber spreche ich mit Markus Spindler in der nächsten Episode von Genuss im Bus und freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und wie immer, lass es dir schmecken.